ARD.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe von Barbory und Rakers. Mein Name ist Judith Rakers und mir gegenüber
Ariana Barbory. Wir treffen uns hier nämlich jeden Freitag und stellen uns die Frage, was war los gewesen?
Ich habe zwei ganz wichtige Dinge zu sagen. Das erste ist, es ist Freitag. Für die, die noch irgendwie in den Ferien stecken, da vergisst man ja manchmal, welcher Wochentag ist. Und das zweite ist, Judith, ich habe dir so viel zu erzählen. Hallo.
Ah, oh, wie schön. Hallo, Ariana. Ich freue mich, dass wir endlich wieder sprechen.
Ich freue mich auch.
Und ich von dir erfahren kann, was los gewesen war bei dir. Erzähl, los, schieß los.
Ich habe Redebedarf und ich will auch so viel von dir wissen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben ja ich glaube, die letzte Folge war ja eine Community-Folge, ne? Und dann sprechen wir natürlich hier im Podcast auch immer nicht über das, was gerade so los gewesen ist und müssen eine Woche pausieren und wie sagt man so schön, sitzen auf heißen Kohlen. Ich habe neulich ein lustiges Reel gesehen, wo die so ein spirituelles Event gemacht haben und da sind die wirklich über heiße Kohlen gegangen. Da war so ein Guru-Typ, der hat die angeleitet. Also das war jetzt nicht so krass sektenhaft, das sah, finde ich, eher aus wie so ein Festival. Und dann waren da Besucher und Besucherinnen und dann hat er denen wahrscheinlich, das konnte man auf dem Reel nicht sehen, vorher irgendwas erzählt, wie man es schafft, seine Gedanken und Schmerzen und Ängste zu kontrollieren. Und die Schlussaufgabe war dann quasi, über glühende Kohlen drüber zu gehen, ohne zu rennen, ohne Schmerzen zu haben, ohne sich was anmerken zu lassen, ne? Oder selber vor allem keinen Schmerz zu spüren. Und es war eine Mischung aus beeindruckend und dass ich dachte, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Lauft doch einfach auf der Wiese, weil das war alles auf so einer Wiese und ich dachte, lauft da übers Gras, ist doch schön.
Was ist das denn? Ich habe das auch schon aufgesehen. Ist das dann, dass man durch mentale Stärke den Schmerz irgendwie wegwischen kann?
Das
oder
ist es,
was
glaube ich.
Ist da das
ist, glaube ich, wie
dahinter.
Dieses Fakir-Brett, ne? Wie diese, es ist ja so ein bisschen wie so ein, ja nicht ein Meme, aber so von früher, ne? So ein Brett mit Nägeln drauf, wo sich dann ein Fakir, der irgendwie sich mental es geschafft hat, vom Schmerz zu befreien oder darüber zu stehen, sich auf so ein Nagelbrett gelegt hat. Und ich glaube, bei diesem über diese heißen Kohlen laufen, geht es auch darum, so ein bisschen den Schmerz auszuschalten und sich zu sagen, das ist ja nur eine Botschaft im Nervensystem. Eigentlich passiert ja gar nichts.
Ja, weißt du, ich bin da ganz bei dir. Ich denke dann auch, warum? Also, wenn ich das sehe mit diesen Kohlen auf der Wiese, weil ich mir eigentlich, also ich frage mich, wo in meinem normalen Leben, in meinem Alltag kann ich das anwenden? Das ist natürlich toll, ja? Ist natürlich toll, wenn man keinen Schmerz spürt, wenn man über glühende Kohlen läuft, wenn man sich mental vorbereitet hat. Aber ich bin jetzt 49 Jahre alt, ich musste in meinem Leben noch nie über glühende Kohlen laufen. Und ich glaube, ich werde es auch nicht müssen. Deswegen würde mich viel mehr interessieren, ein Seminar zum Thema spüre keinen Schmerz beim Zahnarzt.
Ja.
Also wenn ich dadurch mentale Stärke es schaffen würde, keine Angst mehr zu haben, ich bin ein ganz schlimmer Angstpatient beim Zahnarzt, oder auch, was noch viel besser wäre, den Schmerz nicht zu spüren, dann würde ich an so einem Seminar teilnehmen.
Aber
glühende Kohlen
ja
interessieren mich
anwenden.
Nicht. Meinst du?
Ich könnte es mir vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch lernt, grundsätzlich quasi sich vom Schmerz zu verabschieden.
Aber weißt du, das wird mich überzeugen. Ich kenne nur diese Videos, wo Menschen über Kohlen
gehen.
Ach,
du auch? Hast du die auch
und
schon gesehen?
Und die dann nachher in die Arme fallen. Ja, natürlich, klar. Seit Jahrzehnten
so lange schon.
Ist das ja irgendwie auf
Jahrmärkten
und Seminaren. Doch,
das
habe ich schon ganz
Neues.
Oft. Ehrlich? Nein, das ist ja irgendwie so ganz so ein Klassiker. Überwinde dich und irgendwie Gemeinschaftsgefühl und mental und jetzt geh darüber. Aber ich habe noch nie ein Video gesehen. Es scheint ja eine Technik zu sein. Und wenn die wirklich funktioniert, müsstest du dir meiner Meinung, Laienmeinung nach, auch auf zum Beispiel Zahnarztbesuche anwenden können. Ich fände es viel überzeugender, sowas zu sehen, wo jemand sitzt im Zahnarztstuhl und sich krümmt vor Schmerzen, weil die Nervenwurzel angebohrt wird. Dann kommt der Guru, macht irgendwas mit dir, du machst Chaka-Chaka mit der Gruppe und dann sitzt du da und ohne Betäubung macht er die Behandlung zu Ende und du spürst nichts. Das würde mich
und
überzeugen.
Und kannst dann noch über Kasse abrechnen. Das wäre krass.
Das würde mich total überzeugen. Ich wäre total dabei. Aber die glühende Kohlennummer können die bitte alle alleine.
Aber mir fällt gerade ein, dass du hast mich gerade gefragt, ja, über glühende Kohlen gehen. Wo kann ich das denn im Alltag anwenden? Jetzt ist mir doch ein Beispiel eingefallen. Und zwar, dass ich ja jetzt eine Woche auf heißen Kohlen saß, weil ich so viel mit dir besprechen wollte. Und in der Woche konnte ich das super anwenden. Ich musste das aushalten, Judith, auf diesen heißen Kohlen zu sitzen. Aber jetzt kann ich Der Poppes hat geraucht. Also wirklich, die Leute dachten teilweise, dass wir einen neuen Papst haben und dass die Papstwahl abgeschlossen wäre. So toll.
Weißer Rauch kam aus deinem Poppes.
Der war leider nicht weiß, deswegen waren sie irritiert. Genau, ich musste mich eine Woche lang jetzt zügeln, um mal in ein anderes Themenfeld metaphorisch reinzukommen. Ich würde dir als erstes gerne eine Nachricht vorlesen und dann interessiert mich natürlich brennend, um auch da beim Thema zu bleiben, was du in der letzten Woche gemacht hast. Erinnerst du dich noch, wir haben neulich mal über das Jugendwort des Jahres gesprochen und haben uns auch beide an den an einigen Jugendwörtern der letzten Jahre versucht und haben so geguckt,
richtig,
was könnten die heißen? Benutzen wir beide die eigentlich im Alltag? Wie lächerlich und albern kommen wir uns vor, wenn wir versuchen, sie zu benutzen? Und ich habe tollkühn gesagt, ja, einige davon benutze ich oder weiß, was sie heißen. So. Und jetzt haben wir eine ganz, ganz nette Nachricht bekommen von Claudia. Bei Instagram habe ich die gekriegt. Und was mich daran irritiert hat, war, ich habe mal geguckt, Claudia schreibt mir schon ganz, ganz lange auf ganz viele verschiedene Beiträge bei Instagram. Bis jetzt hat sie mich immer geduzt. Seit dieser Nachricht sieht sie mich plötzlich. Aber vielleicht wollte sie sich auch.
Das ist nur, weil du jetzt mit mir einen Podcast vielleicht hast. Weißt du, da steigt auch der Respekt vor dir ins Unermessliche. Und ich habe es nur durch die Tagesschau, um es gleich weiterzureichen.
So. Also, und Claudia hat uns wirklich eine super nette Nachricht geschrieben. Und zwar, liebe Ariana, liebe Judith, bei eurer Podcast-Folge habe ich mich weggeschmissen und freue mich über euren Kommentaraufruf zum Thema Jugendsprache. Ich bin nämlich Lehrerin. Schlimm, ja, aber noch schlimmer, ich bin Deutschlehrerin und Jahrgang 1970. Ich habe da mal kurz nachgerechnet, eine Weile gedauert. Ich bin sehr schlecht in Mathe gewesen immer. Sie ist 55. Nur, dass das jetzt nochmal hier, ne? So. Ich glaube natürlich immer, ich bin unheimlich nah an meinen Schülerinnen und Schülern dran und ich hatte im Wechseljahr bedingten Brainfog an einem Tag sämtliche Unterrichtsmaterialien vergessen. Am Tag zuvor hatte ich noch eine Schülerin ausgeschimpft, weil ihr dasselbe passiert war. Als das Kind dann zu einer durchaus verdienten Standpauke ansetzen wollte, sagte ich, oh, Schere. Darüber haben wir auch geredet. Das ist ja auch ein Kandidat fürs Jugendwort. Der ganze Kurs, circa 17 Jahre alt, rollte mit den Augen und eine sagte, Frau A, seien Sie jetzt bitte nicht cringe, Sie machen es nur noch schlimmer. Daraus entspann sich dann ein witziger Dialog zum Thema Erwachsene und Jugendsprache. Ariana, ich muss Ihnen leider den Zahn ziehen. Auch mit 37 sind Sie laut meiner Schüler jenseits von Gut und Böse und nicht berechtigt, auch nur eins der vorgeschlagenen Wörter zu benutzen. Und jetzt richtet sie ihr Wort an dich.
Was heißt denn hier nicht berechtigt? Die spinnen wohl.
Jetzt richtet sie ihr Wort direkt an dich und sagt, Judith, auch Lost geht gar nicht. So sagten es mir die Kinder. Und ich soll bei meinen Boomer-Gags bleiben. Auch mein Protest, ich sei viel zu jung für eine Boomerin, ging unter. Ich fragte dann genau das, was sie sich auch fragten, nämlich bis wann man denn Jugendsprache benutzen darf. Und die Kinder sagten, solange man halt jugendlich ist. Dies sei spätestens mit Eintritt ins Studium vorbei. Meine eigenen Kinder, 16 und 19 Jahre alt, stimmten diesen Aussagen uneingeschränkt zu und sagten, rede. Tja, Illusion geplatzt, aber
nicht.
Unterricht random, ohne Material, auch prima eine Stunde herumgebracht. Herzliche Grüße und machen Sie weiter mit dem super Podcast, Claudia.
Claudia, ich liebe dich.
Ich auch. Ich wirklich habe mich so gefreut über diese Nachricht.
Ich
auch wenn
das,
ich nicht gut bei wegkomme.
Ja, wir ja alle nicht, aber ganz ehrlich, ich meine, ja, man spricht immer von großer Toleranz, ja, und die Jugendlichen fordern das ja auch ein, ja, dass man tolerant ist, toleranter ist, noch toleranter wird, als wir es eh schon sind, wir beiden zumindest. Aber ganz ehrlich, wenn die nicht wollen, die Jugendlichen, ja, die, wenn die sich da so abgrenzen gegen alle, die älter sind als Studienanfänger, also als Anfang 20, dann grenze ich mich jetzt auch mal ab und sage, dann dürft ihr unsere Wörter aber auch nicht mehr benutzen. Und dann könnt ihr ja mal gucken, wie ihr mit einem Wortschatz aus 8 Wörtern, der nur aus Siebau, Cringe, Schere und Lost besteht, durchs Leben kommt, Freunde und Freundinnen.
Du meinst Digger und Diggerin.
Ja, wir können, ist auch dann die Frage, ne? Dürfen die nur die Jugendwörter dann ihrer Generation benutzen?
Stimmt.
Oder dürften sie auch noch die der vorherigen Generation benutzen? Dann erweitert sich der Wortschatz vielleicht auf 20 Wörter. Aber ich möchte bitte, dass sie dann einfach unsere Wörter, also auch viele Wörter, die so aus Mittelhochdeutschen und Althochdeutschen kommen, ja, dass sie dann einfach nicht mehr benutzt werden. Ich finde gleiches Recht für alle.
Ja, bei Cringe überlege ich nämlich schon, ob nicht ich und meine Generation darauf Anspruch haben. weil ja, das fällt eigentlich Siehste? Noch in meinen Arbeits- und Wirkungsbereich. Und da bin ich nämlich, werde ich jetzt auch, wo du es ansprichst, ein bisschen fuchsig, dass das 17-Jährige benutzen.
Ja, also ich habe hier auch einige Nachrichten bekommen zu dieser Folge. Das hat die Gemüter erregt. Unsere Folge über Jugendwörter. Und ich hatte doch mich gefragt, oder wir beide haben uns gefragt, wie man Seebau ausspricht. Ich hatte es buchstabiert. S-Y-B-A-U. Und ich habe eine Antwort bekommen. Warte mal, jetzt muss ich gerade hier durchscrollen. Ich habe nämlich erstmal eine Übersetzung bekommen, wo was Seebau überhaupt heißt. Mhm. Da schreibt Pasklev, schreibt Seebau, Abkürzung für, warte mal, Pask-Lev, schreibt Seebau, Abkürzung für Shut your bitch ass up.
Ach so.
Ich habe dann nur drunter geschrieben, wie spricht man das dann aus? Und dann schreibt Betfan 2504, Seebau spricht man es aus. Und da hat sich auch eine Mutter angeschlossen, die sich sofort bei ihrer Tochter erkundigt hat, ihr das gezeigt hat und aufgeklärt wurde. Renate 21 schreibt, meine Tochter hat mich aufgeklärt, Seebau spricht man Sübau. Die Betonung auf Au. Und es kann durchaus auch ernst gemeint sein, nicht nur ironisch. Es ist von der Situation und der betreffenden Person abhängig. Ich selbst bin offensichtlich alt, denn ich verstehe kein Wort.
Ah, das ist interessant.
Möchten wir nochmal festhalten, dass die Definition, alle Wörter der Definition dürften von den Jugendlichen nicht benutzt werden.
Ah ja, interessant. Also stimmt, jetzt wo du sagst, da wäre ich nie drauf gekommen. Es gibt so Internet-Slang, der einfach aus, nicht Abkürzungen, sondern den Anfangsbuchstaben von Wörtern eines Satzes besteht. Zum Beispiel IYKYK ist auch so ein Ding, das sieht man im Internet öfter. If you know, you know. Also so weißt du Bescheid mäßig. Das sieht man auch ganz oft. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, dass dieses, wie? Seebau?
Sübau. Genau, so soll man es ja aussprechen.
Sübau. Rede.
Ja, aber ganz ehrlich, waren das nicht die Fantastischen Vier, die schon mal einen ganzen Song über diese ganzen Abkürzungen gemacht haben?
Ja, aber das waren wirklich richtig alte. Das war so MFG und GmbH.
Ja, mit freundlichen... Ja, aber Entschuldigung, unsere Generation hatte das auch schon. Das ist jetzt keine Erfindung der neuen jungen Leute, dass sie was abkürzen und dann so, wow, super hip, irgendwie als Wort benutzen.
Ich merke es, wir legen
Du merkst,
uns,
ich werde so leicht aggro.
Ja, ich merke es. Das Witzige stelle ich mir gerade vor, dass jetzt so ein Kampf entspringt, aber Deutschland weit, sodass alle Jugendlichen wissen, dass wir beide ein Team sind gegen die. Wir beide treten gegen die an. Mhm. Ich sehe das schon. Das ist so im Morgengrauen am Rand von Berlin, so wo in Lichterfelde, wo die Hochhäuser sind. Da geht dann so um, ja, es ist ja jetzt schon fast wieder Herbst, um was weiß ich, um 5.16 Uhr geht die Sonne auf. Und dann stehen wir beiden da, weißt du, in so Jogginganzügen, riesige Hosen, also so ganz so baggy-mäßige Jogginghosen, riesen Kapuzenpullover, du und ich, Kapuze aufgesetzt, tief ins Gesicht gezogen, so Arme vor der Brust verschränkt, laufen wir da so lang.
Kann ich einen Cowboy-Hut tragen?
Klar.
Entschuldigung, nur
du
das Bild
einen Cowboy-Hut.
Okay, ich hätte lieber einen
Cowboy-Hut. Genau, ich hubel, aber nicht, weil ich was am Fuß habe, sondern damit es cooler aussieht. Und dann treffen wir so auf die Vertreter und Vertreterinnen von Deutschlands Jugendkultur. Das sind dann so, keine Ahnung, 100 Leute zwischen 14 und 19. Und dann kommt ein Battle irgendeiner Art. Ich weiß noch nicht, was genau, aber dann wird gekämpft, aber verbal.
Ja, wir gucken dann einfach mal, wie viele Wörter uns zur Verfügung stehen.
Und dann sagen wir, dann wollen wir aber auch von denen so Sachen wissen. Erklär doch mal, was ist denn eine Alliteration? Was ist eine Semantik? Sag doch mal ein AB-AB-Reim.
Genau. Pleonasmus, jetzt mal los.
Sechsjähriger Jambus. Mhm. Mhm. Und du? Das wird toll. Also ich bin ganz gespannt, falls irgendwelche, ach so, wir sind öffentlich-rechtlich, Firmen nicht, Investoren geht nicht, aber falls eine NGO oder andere öffentlich-rechtliche Sender sich das Ganze ausrichten will, also jemand, der wirklich richtig Power hat, zum Beispiel, ich kann jetzt hier keine Namen nennen, aber kann der SWR ja auch machen. Das ist ja auch, die sind ja jetzt auch nicht klein. Die können das ja ausrichten als Event.
Das stimmt und ich sage dir, also zu keiner Zeit im Jahr hätten wir mehr Chance, mit diesem Konzept als achtteilige Reality-Serie zu reüssieren, als jetzt in diesem Moment, weil
Warum?
Es ist überall Sommerloch, das kennst du noch,
das
ne?
kenn ich,
Sommerloch,
ja.
Großes Thema derzeit. Journalisten wissen nicht, worüber sie schreiben sollen, weil es passiert nichts, alle sind im Urlaub, man hat das Gefühl, die Zeit steht irgendwie so ein bisschen still und es geht erst
das
wieder
stimmt.
so richtig los, wenn dann September ist. Hast du auch ein Sommerloch bei dir im Leben eigentlich oder ist das nur etwas, was du aus journalistischen Zusammenhängen kennst, wenn alle jammern, dass die Redaktionspläne leer
sind? Also ich muss ganz ehrlich sagen, witzig, dass du Redaktionspläne sagst, genau das nämlich. Ich kenne es vor allem aus der Zeit, als ich noch beim Radio gearbeitet habe. Da war wirklich von gefühlt Mai bis September eine riesen Flaute und dieses ganz Klischeehafte, dass man sagt, dann gibt es immer ein Problemtier. Also irgendwie, dann gab es mal diesen Bär Bruno, der irgendwie aus dem Wald in die Stadt gelaufen ist. Dann gab es mal irgendeinen Iltis, der irgendwie, dann gab es mal irgendeinen Alligator. Letztes Jahr gab es doch in Berlin angeblich einen Löwen, eine Löwin, die dann doch ein Wildschwein war, schlecht fotografiert. Das kenne ich vor allem noch aus meiner Zeit beim Radio, genau, dass man da journalistisch versucht hat, irgendwie die Sendung mit Themen zu füllen. Privat hatte ich das noch nie, beziehungsweise stimmt nicht, eine Einschränkung, nicht mehr nach der Schule, weil vorher war es natürlich schon so, im Sommer hatte man 6 Wochen Sommerferien und da kann schon mal eine gewisse Leere entstehen. Aber ich finde, das ist naturbedingt irgendwie so, dass wenn man mit der Schule abgeschlossen hat, egal wann, ob man, was für einen Abschluss man jetzt macht, startet man ja meistens dann irgendwie so ins gefühlt Erwachsenenleben. Man muss irgendwie arbeiten, man hat einen Job oder man studiert, versucht sich das Studium nebenbei mit Jobs zu finanzieren. Und ich finde, da hat man dann kaum noch Zeit für Langeweile, oder?
Ja, ich muss sagen, dass ich das Gefühl von Langeweile sowieso nicht kenne.
Mhm.
Ich habe mich noch nie gelangweilt, in meinem ganzen Leben nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Also vielleicht hatte ich es auch schon und habe es nicht gemerkt, aber die Definition, die andere geben zum Thema Langeweile, nämlich dieses Gefühl, du weißt nichts mit dir anzufangen und ne,
ja,
du bist irgendwie so ermattet, weil gerade nichts ist und weißt jetzt nicht rechts, links, geradeaus, vor, zurück und dadurch ergibt sich vielleicht auch so eine dumpfe Stimmung. Das ist so ein bisschen so die Definition, ne, von Langeweile.
Mhm.
Dieses Gefühl habe ich noch nie gehabt, weil ich mir mein persönliches Sommerloch, ich hatte ja auch 6 Wochen Sommerferien als Schülerin, immer irgendwie gefüllt habe mit Dingen, die aktiv waren, die mich irgendwie, keine Ahnung,
ETF,
die auf die Trading, Bock hatte, die mich weitergebracht haben.
Bitcoin-Verkauf.
Nee, so um Gottes Willen, damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Nein, aber so als Kind war ich, also als ich ganz klein war, war ich immer auf dem Ponyhof und da war von morgens bis abends Action hoch 10. Mein Vater hat mich da immer hingebracht, weil er nicht wusste, wie er sich sonst um mich kümmern soll als berufstätiger, alleinerziehender Vater.
Dein Papa kenne
ich
jetzt
halt 6
auch.
Wochen auf dem Ponyhof. Stimmt, du hast ihn kennengelernt. Auf meiner Einweihungsfeier. Und ich habe danach tatsächlich, sogar im Urlaub mache ich das so, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich genau für diese Leerlaufzeiten, nenne ich die immer, also sind dann ja am Ende gar keine, nehme ich mir was mit. Ich habe mir schon als 14-Jährige in den Italienurlaub so einen Selbstlernkurs Italienisch mitgenommen.
Wow.
Weil mir dann,
krass,
bevor mir langweilig wird am Strand und ich nicht weiß, was ich machen soll, höre ich halt irgendwie so eine, früher waren es Kassetten, da hatte man da so einen Walkman dabei und hat dann irgendwie seinen Sprachkurs gehört und irgendwie Sachen, Verben konjugiert und Substantive dekliniert oder was auch immer am Strand. Und das fand ich dann irgendwie toll, weil dann wusste ich, ich tue jetzt was für mich oder ich habe eine neue Sportart gelernt im Urlaub oder jetzt zum Beispiel beschäftige ich mich mit Umzügen, Hühnerumsiedlungen und so weiter. Also irgendwie kommt bei mir keine Langeweile auf und ich finde auch immer, man hat es auch selbst in der Hand, ob man ein Sommerloch empfindet oder ob man keins empfindet. Also ich verstehe das irgendwie nicht, dieses Gejammer.
Also ich kenne das Sommerloch tatsächlich nur, muss ich zugeben, so aus der Medienwelt. Sowohl als Mitarbeiterin des Medienbetriebes, auch als auch als Konsumentin. Also ich finde, man merkt das dann schon. Die Themen werden seichter, bestimmt teilweise auch gezielt, weil alle so gefühlt im Urlaub sind. Ich habe mich neulich mit Freunden über Handwerker und Handwerkerinnen unterhalten und die meinten auch, im Sommer kriegt man niemanden, alle sind irgendwie in Ferien. Ich selber bin auch davon betroffen, bei uns ist seit 3 Monaten unsere Jalousien im Schlafzimmer sind defekt. Also die gingen einmal zu und dann gingen sie im Mai nicht mehr auf. Und unsere Hausverwaltung...
Und jetzt ist August und du bist
ja
immer noch im Dunkeln,
richtig,
oder
absurd.
Wie?
Doch.
Nein.
Doch. Und jetzt habe ich mich juristisch informiert und habe denen nochmal eine Frist gesetzt von einer Woche, sich darum zu kümmern. Die haben sie jetzt überschritten. Jetzt muss ich morgen erstmal zu einem Anwalt gehen, um mich darum zu kümmern. Und eigentlich sollte, ich war jetzt gerade im Urlaub und 2 Tage vorm Urlaub sollte ein Handwerker vorbeikommen, sich das angucken. Da waren schon 3 da, aber lässt sich irgendwie nicht reparieren. Und da sollte nochmal einer kommen und irgendwie den Status quo aufnehmen. Und der kam einfach nicht und ist jetzt 3 Wochen im Urlaub. Und irgendwie, scheinbar gibt es keinen, weil alle im Urlaub sind. Und ich habe das Gefühl, dass sich dann so Medienbetriebe, egal ob Fernsehsender oder Radiosender, sich dem halt so ein bisschen anpassen und den übrig gebliebenen quasi, den daheimgebliebenen so ein kuscheliges, seichtes Sommerprogramm anbieten. So, welches Tier ist jetzt entlaufen oder wie sieht's gerade an der Adria aus? So, welche Sonnenschirmfarbe ist dieses Jahr Trend? Sowas. Galileo macht doch dann immer irgendwas. Die werfen dann Melonen vom Hochhaus und gucken irgendwie, aus welchem Stock die noch heil bleibt oder stecken so Mentos in Colaflaschen und schütteln die. Sowas. Das ist so typisches Sommerprogramm, finde ich.
Typisches Sommerloch. Ich bin gerade wirklich gedanklich total bei deinen Jalousien und frage mich, ob man das nicht irgendwie reparieren kann, auch in Eigenleistung. Oder darf man das dann vielleicht nicht, weil das wieder dem Eigentümer gehört und man darf da keine Hand anlegen.
Ja, ich bin da wirklich, das ist schön, dass du fragst. Das wühlt mich nämlich sehr auf in letzter Zeit. Da war ganz am Anfang jemand da und der meinte, da ist ein Teil am Motor defekt und diese Firma stellt es nicht mehr her. Das heißt, der Motor kann nicht repariert werden, die müssen komplett ausgetauscht werden. Und mich beschleicht das leise Gefühl, dass die Firma, der mein Haus, also das Haus gehört, in dem wir wohnen, dass die keinen Bock darauf haben, weil das natürlich teuer ist. Und jetzt lassen die ja eine andere Firma nach dem anderen antanzen, ob man das nicht doch irgendwie reparieren kann. Und mir hat schon neulich ein Anwalt gesagt, bei dem ich mich gemeldet habe, ich kann natürlich eine Frist setzen und dann sagen, wenn es bis dahin nicht gemacht ist, dann beauftrage ich selber eine Firma und möchte von denen das Geld zurück. Und da meinte er zu mir, die Chance, dass sie das Geld aber auch wirklich zurückbekommen, ist nicht so hoch und am Ende müssten sie dann wahrscheinlich klagen und das ist so ein großer Aufwand. Ich weiß aber nicht, was das kostet, für ein Schlafzimmer komplett die Jalousien zu ersetzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mehrere tausend Euro sind.
Nein, das ist viel zu teuer. Kannst du nicht die Miete kürzen?
Das mache ich sowieso. Ich habe das auch schon, also...
du zahlst gar nichts mehr seit zwei Jahren.
Das ist auch was, das darf man auch nicht machen. Wenn man die Miete nämlich selbst eigenständig kürzt, dann ist, glaube ich, das Risiko größer, dass die dich rauswerfen. Du musst quasi verlangen, dass du rückwirkend was zurückbekommst oder dass die dir was von der Miete zurücküberweisen. Du solltest aber, um dich rechtlich abzusichern, wohl immer die Miete in voller Höhe zahlen. Aber das ist wirklich so interessant. Man muss an einem, also was es da alles zu beachten gibt, man muss an irgendeinem Punkt ankündigen, ich kündige hiermit an, dass ich die Miete kürzen werde ab Zeitpunkt X, also ab dem der Mängel besteht. Und das mache ich auch die ganze Zeit. Ich sage die ganze Zeit, solange das nicht behoben ist, werde ich dann rückwirkend für die Zeit die Miete kürzen. Aber das bringt mir auch nichts, wenn es dunkel ist im Zimmer.
Ja, natürlich. Ja. Das ist interessant, weil ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen, mit einem Makler, der also Wohnungen vermietet und auch verkauft, weil ich mich auch mit meiner kleinen Farm und so mal erkundigt habe, wie es da jetzt weitergeht. Und der sagte mir eben nochmal, dass es total problematisch ist, mittlerweile was zu vermieten. Also in meinem Fall die kleine Farm in Hamburg, weil die Mieterrechte so stark sind, dass du als Eigentümer echt ganz schön in die Röhre gucken kannst. Auch wenn du dann vielleicht mal wieder selber in dem Haus wohnen möchtest und dann eben auch nicht mit dem Argument, ich möchte gerne wieder selber einziehen, Eigenbedarf, zurückkommen kannst und so. Und hat mir dann erzählt von einem Fall, ich meine, ich hätte das auch gelesen neulich. Mhm. Ich glaube, das war Berlin. Da hat eine ältere Frau halt ein Haus besessen mit Garten und hat oben gewohnt im ersten OG. Und unten im Erdgeschoss hatte sie vermietet. Ich glaube, eine vierköpfige Familie. Und dann wollte sie gerne, dass ihre Enkelin da einzieht, weil sie halt älter geworden ist, Mann gestorben und sie brauchte Hilfe bei den Einkäufen, ne, und auch beim Garten und so. Und dann hat irgendwie... Also ist jetzt ein bisschen aus der Erinnerung rekonstruiert, ja. Ist keine, also nicht hundertprozentig richtig möglicherweise, was ich sage, aber ich glaube schon. Dann hat das Gericht entschieden, nein, sie darf nicht aus Eigenbedarf diese Familie quasi unten aus der Wohnung werfen, weil, Argument war, glaube ich, weil die Studentin, also die Enkelin ja noch Studentin ist und man ja wohl als Studentin alleinstehend keine 120 Quadratmeter Wohnung braucht im Erdgeschoss und dafür dann die drei- oder vierköpfige Familie da ausziehen muss. Ich verstehe das vor dem Hintergrund der Wohnungsnot, die in Berlin herrscht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht von Seiten der älteren Dame,
die Hilfe braucht,
der Omi, die Hilfe braucht und auch diese gefunden hat in der Familie, wo Generationen jetzt mal zusammenhalten und die Enkelin helfen möchte, dass das da tatsächlich so rauskommt bei einem Urteil. Und das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt höre, dass du aber dann auch wieder als Mieter solche Schwierigkeiten hast, eine seit Mai bestehende Dunkelheit zu ändern, dann scheint es ja nun doch nicht zu sein, dass alle Rechte
ich weiß auch nicht, irgendwas mache ich wohl falsch.
Also ich glaube, wahrscheinlich ist es so egal, wen du fragst, ja, fragst du den Makler, auch. Fragst du jetzt ja. deinen Anwalt, kriegst du eine andere Antwort.
Aber ich habe einen Tipp für die Omi, also wegen dieser Familie. Ja. Die muss einfach im Keller 3 Kabel ziehen, damit in dieser kompletten Wohnung die Jalousien nicht mehr hochgehen. Dann wird die Familie davon alleine rausgehen. Und dann kann die Enkelin kommen und hoppala, dann gehen die Jalousien wieder.
Du, vielleicht kannst du da mal so ein kleines Coaching anbieten.
Ja, mach ich gerne. Also ich höre schon raus, hier sind gerade diverse Angebote hörbar geworden. Ich kann Menschen coachen in Sachen, wie wird man Mieter los? Und wenn ich zwischen den Zeilen richtig gehört habe, suchst du noch jemanden, der in deine Farm einzieht, in deine alte quasi.
Oh Gott, wenn du jetzt einen Aufruf machst.
Ja, klang
machst,
so für
ne?
mich, Frau Rakers.
Als es hieß, ich ziehe nach Rügen, haben mir so viele Menschen geschrieben, oh, wird die kleine Farm frei, was machen sie damit? Ich habe immer gesagt, das stimmt auch, wir wollen die in der Familie behalten.
Ah, okay.
Weil wir, also ja. Ich rede ja nicht so über alle Familienmitglieder. Mhm. Aber es gab da, ich sag mal, Begehrlichkeiten, weil jemand auch in Hamburg studieren wollte. Und dann wäre das super gewesen, weil ich hätte ein Zimmer behalten können, weil ich auch mein Unternehmen und so in der Nähe von Hamburg habe. Aber das ist jetzt aus unterschiedlichen Gründen etwas schwierig geworden. Und deswegen erkundige ich mich gerade, wie das denn wäre, wenn ich die kleine Farm verkaufen würde oder wenn ich dort einen Mieter reinnehmen würde. Mhm. Aber ich bräuchte dann auch einen Mieter, der sich wirklich kümmern möchte, weißt du? Weil Riesengarten, da ist immer irgendwas zu tun.
Der dich pflegt im Alter.
Mich nicht, aber den Garten. Ja. Der muss keine Hühner übernehmen, die sind umgezogen. Aber weißt du, wenn du so ein Haus mit Garten hast, ich habe ja noch nicht mal richtiges Stadtwasser, also eigener Trinkwasserbrunnen und so. Das ist schon so ein bisschen so ein Haus mit, ich sag mal, Special Needs, was ich da habe, weil es echt am Arsch der Welt ist, ja. Es ist super schön, es ist ein Paradies, aber es ist jetzt nicht so, dass man nichts machen muss und alles wie bei einem Neubau immer funktioniert. Und wenn du da dann einen Mieter hast, der dich anruft und sagt, ja, also jetzt, da tropft es aber aus der Regenrinne. Ja, ist da vielleicht Laub reingefallen? Ja, dann kommen Sie mal und entfernen das. Oder du hast einen, der sagt, ja, ist aber der Rasen ganz lang geworden. Ja, ich habe Ihnen doch einen Rasenmäherroboter da gelassen. Ja, aber offensichtlich funktioniert der nicht so richtig. Können Sie mal kommen? Weißt du, und ich muss dann immer aus Rügen anreisen und irgendwie das, ich kann ja viel selbst, aber oder muss dafür irgendwie Handwerker mit Wahnsinns-Wartelisten beschäftigen. Also es ist nicht so einfach.
Ja.
Es ist auch noch nicht entschieden, wie es da weitergeht.
Verstehe.
Aber ich kann dir von etwas anderem erzählen, weil in diesem Podcast sollen wir auch immer so ein bisschen darüber sprechen oder möchten wir ja auch, was gewesen ist. Ich habe also wirklich einen bahnbrechenden weiteren Schritt, eine Etappe meines Umzugs gemeistert, denn die Hühner sind umgezogen jetzt von Hamburg nach Rügen.
Oh.
Und zwar tatsächlich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen. Und wenn du da dabei gewesen wärst, hättest du sofort die Kamera draufgehalten, ich weiß es, und hättest es hinterher irgendeinem Fernsehsender angeboten.
Und die Kohle abkassiert.
Ich glaube, das war wirklich... Es war so schlimm. Ich hab das ganz alleine gemacht. Ich habe den Pferdeanhänger auf Rügen hinter das Auto gehängt. Wollte nämlich auch eigentlich Charlie, ne, das Fohlen von Sasu, der mittlerweile auch schon 4 Jahre alt ist, mitbringen. Bin dann mit diesem kleinen Track nach Hamburg. Hab's auch tatsächlich geschafft, den Pferdeanhänger aufs Grundstück durch ein sehr enges Tor zu buxieren, was nicht so einfach ist, weil der Pferdeanhänger ist richtig groß, also etwas größer als normale Pferdeanhänger. Und ist dann ein Achser, das heißt, du musst immer gegenlenken. Ist nicht so einfach, wie mit einem kleinen, normalen Anhänger zu fahren. Und das Gartentor ist super klein, die Straße ist super schmal. Und da ist es immer gut, wenn eine zweite Person gucken kann und schreien kann. Stopp! Du gehst gegen den Zaun. Ich hatte diese Person nicht, musste immer aussteigen zwischendurch und gucken. Dann bin ich aufs Grundstück gefahren, habe das sogar gedreht bekommen, weil auf dem Grundstück muss ich dann den Anhänger drehen und das geht auch wieder nur mit Rückwärtsfahren. Ich bin 2-mal gegen das Hochbeet gefahren, 1-mal gegen den Baum, dann hast du so gehört, so oh, ich hänge im Ast und dann so, wieso geht's nicht weiter? Du fährst. Ah, okay, weil der Hänger steht schon vorm Hochbeet und versucht es wegzuschieben. Da hättest du dich schon totgelacht, aber
das
dann
stimmt.
Ging's erst los. Ich habe den ganzen Pferdeanhänger vollgepackt mit Sachen vom Stall, weil darf man, ne? Wenn man wenn man normales Kennzeichen hat, kannst du im Pferdeanhänger auch Sachen transportieren. Wenn es ein grünes Kennzeichen hat, dann ist es landwirtschaftlich zu nutzen. Dann gab es halt nur Tiere transportieren.
Ach,
genau.
Okay.
Also du kannst es benutzen wie ein Umzugswagen dann. Und dann habe ich es komplett vollgepackt mit Sachen. Und dann fehlten nur noch, in Anführungsstrichen, die Hühner.
Mhm.
Und dann ging es los. Die rannten ja überall im Garten rum, die Hühner.
weil die im Moment sind die in der Mauser und dann lasse ich die immer im gesamten Garten laufen. Das Grundstück hat 5000 Quadratmeter fast, also ich glaube 4400 oder 4500. Mhm. Das heißt, die rennen da überall rum, die können dann die Würmer suchen, die Mineralien zu sich nehmen, die sie gerade brauchen, weil die Mauser, ne, also Federwechsel, ist immer eine anstrengende Zeit für so einen kleinen Hühnerkörper und dann lasse ich die einfach überall laufen. Mir war klar, dass ich die mit ein bisschen Lockstoff, also so Sonnenblumenkerne, sofort alle in den Stall reinkriege. Das heißt, ich musste sie nicht da Tür zu und den ganzen Tag im Stall lassen. Ich habe sie also gerufen, dann kommen die alle. Und dann habe ich sie alle in den Stall mitgenommen, alle hinter mir her, wie die kleinen Entlein. Und dann waren sie alle in dem kleinen Stall. Es war so 16 Uhr nachmittags, als ich das alles so an diesem Punkt hatte. Also das Auto war abfahrbereit, ja. Hänger war voll, Auto war vollgepackt bis unters Dach. Nur noch die Hühner fehlten. Ich dann mit den beiden Transportboxen und allen Hühnern in den Stall, habe den Stall zugemacht und war jetzt also mit meinen Hühnern im Stall.
Mhm.
Und dann habe ich so das erste so essen lassen. Die kommen dann ja, ne, und fressen aus der Hand und so. Und dann habe ich das erste Huhn ganz ruhig dann einfach genommen, vorsichtig, und habe es in die Transportbox gesteckt. In dem Moment, wo ich es reingesteckt habe, hat es schon angefangen zu kreischen. Also, ich will nicht, weißt du, so, bin hier wieder raus, wieso bin ich in dieser Box? So, dann sind die anderen unruhig. Dann lässt sich das zweite Huhn schon nicht mehr einfach fangen, ja, also auf den Arm nehmen, weil es ja weiß, offensichtlich kommt man dann in die Box, wenn man sich fangen lässt. Das heißt, das erste Huhn war einfach und dann war ein Riesentheater. Und ich habe das auf Instagram auch gepostet, so ein bisschen so ein paar Videoaufnahmen. Und es haben so viele Leute drunter geschrieben, oh, ich kenne das, wenn man schon mal Hühner eingefangen hat, weil ich auch alleine war. Du kannst ja nicht von zwei Seiten dann kommen. Das war so ein Theater. Einige haben so schlaue Sprüche gemacht wie, ja, du musst die abends von der Stange pflücken. Das habe ich auch schon mal gemacht, wenn ich sie so einpudern musste mit irgendwie Gesteinsmehl gegen Milben. Das funktioniert alles immer nur beim ersten Huhn. Mhm. Weil dann wissen die ja, was kommt, und versuchen dem zu entgehen. Also du kannst dir vorstellen, wie es ab Huhn 2 gelaufen ist.
Ich kann's mir
und es wurde
vorstellen.
Immer schlimmer. Ich habe versucht, das mit wirklich, ich war klitschnass geschwitzt. Ich habe versucht, mit der größtmöglichen Ruhe, ich habe, glaube ich, 1 Stunde 40 Minuten investiert, immer wieder versucht anzulocken, immer wieder Ruhe einkehren lassen, damit da keine Panik ausbricht. Ich hatte leider auch keinen Kescher oder sowas. Und die letzten beiden Hühner habe ich dann wirklich so gefangen, das ging einfach gar nicht mehr, dass ich dann so eine Pferdefliegendecke, weißt du, so ein Netz genommen habe und dann so in Richtung Hühner geworfen habe, dass sie dann unter dem Netz waren, und dann habe ich sie halt genommen. Aber in jede Transportbox passen 3 Hühner. Immer wenn ich den Deckel aufgemacht habe, um eins reinzustecken, wollten die anderen natürlich auch wieder raus. Also ich sage dir, ich hätte davon eigentlich ein Video machen müssen und das aufnehmen, weil du hättest dich so totgelacht. Das war wirklich, wirklich, wirklich. Und ich war fix und fertig und bin dann nach Rügen.
Ja, wie spät war es dann? Weißt du, wie lange du ungefähr für die Aktion dann gebraucht hast?
Ja, so 1 Stunde 40 Minuten. Und ich bin 17:40 dann los.
Scheiße.
Und ich musste wirklich nur noch die Hühner einfangen und reinbringen. Mhm. Also im Stall. Die waren ja schon, die gehen ja sofort mit, wie gesagt. Und dann habe ich sie nach Rügen gebracht. Und interessanterweise, das kannte ich auch schon vom allerersten Transport 2019, als ich die Hühner zu mir geholt habe, sind Hühner im Auto mucksmäuschenstill.
Die haben
Katzen
Todesangst.
Schreien von vorne bis hinten. Ja, beide haben ja Angst.
Ja.
Hühner und Katzen. Katzen schreien, Hühner sind mucksmäuschenstill. Ich habe zwischendurch angehalten, zu gucken, ob sie gestorben sind. Sie lebten aber noch. Ich bin ich dachte, wieso ist da Ruhe? Ich habe wirklich zweimal angehalten. Ist ja auch eine lange Fahrt, ne? 3,5 Stunden bin ich gefahren, weil der Hänger ja auch dahinter war. Ich konnte nicht so super schnell fahren. Und dann bin ich angekommen, da war es schon dunkel. Und dann habe ich die Transportboxen in den neuen Stall gebracht, habe sie geöffnet und sehr gut gelaunte Hühner sind ausgestiegen. Sehr gut gelaunte Hühner.
Das könnte auch der Titel unseres Podcasts sein, oder?
Stimmt, gut gelaunte Hühner. Ja. Für die 3. Staffel merken wir uns das. Sehr geil. Und dann haben sie sofort getrunken und gegessen und dann waren sie ja im Stall, haben dann erstmal geschlafen auf ihrer neuen Stange und am nächsten Morgen habe ich sie rausgelassen und haben sie das Gehege erkundet und jetzt sind sie ja schon ein paar Tage hier. Super glücklich und zufrieden rennen sie jetzt hier durchs Gehege.
Also,
ey, Judith, ja, ich hätte diese Aktion so gerne mit dir gemacht. Also, ich wäre dir keine Hilfe gewesen, aber ich hätte viel gelacht und viel gefilmt, viele Fotos gemacht und wir hätten noch Jahre von diesem Erlebnis gezehrt. Also, eine Hilfe, wir hätten wahrscheinlich nicht 1 Stunde 40 gebraucht, sondern 3 Stunden 40, aber wir hätten es zusammen erlebt und es hätte uns weiter verbunden. Sag mal, als ich bei dir war, war da der Hühnerstall, also ist es ein Drin- oder ein Draußenstall?
Draußen.
Also, stand der da schon?
Ja, stand schon da.
Wo war der denn? Wo ist der?
Der ist so der hinten
neben
rechts.
Den Gewächshäusern?
Ja, genau. Der ist so richtig beim Pferdestall auch.
Okay.
Haben die halt so, das ist ein kleiner Raum, weil die gehen da eh nur zum Schlafen rein. Die brauchen eigentlich nur eine Stange und ein Legenest und halt Plätzchen für Futter und Wasser und so eine elektrische Hühnerklappe. Ne? Die öffnet sich dann so automatisch morgens und geht abends wieder zu. Mehr brauchen Hühner ja nicht. Also wirklich, wenn du 4 Hühner hast, reicht eigentlich so ein ganz kleiner Stall. Gibt die auch auf so Stelzen, die man auch in einen kleinen Garten stellen kann, der dann so, weiß ich nicht, so 3 Meter lang ist, weißt du, 60 tief, 50 hoch, wo einfach nur eine Stange drin ist. Theoretisch reicht das. Mehr brauchen die nicht. Bei mir haben sie ein bisschen mehr Platz, weil ich es immer schön finde, wenn ich auch gerade darin stehen kann und zum Saubermachen und so mich auch darin bewegen kann und nicht da irgendwo reinkrabbeln muss irgendwie mit dem Oberkörper, um was zu säubern. Und dann haben sie halt noch ein relativ großes Außengehege. Die dürfen jetzt da vor ihrem Stall laufen. Dann erinnerst du dich, da ist so ein kleiner Graben. Und dahinter geht die Wiese weiter und die dürfen, ich habe jetzt so ein Holzbrett gelegt über den Graben. Ich will da noch einen kleinen Rahmen bauen, wo oben mit so einem Messingschild steht Chicken Bridge. Und dann
dürfen
sie auf die andere Seite und dann da auch noch laufen, weil ich habe ja echt hier viel Platz.
Süß.
Ich musste nur alles sichern mit Netzen, weil wir hier ganz viele Greifvögel haben. Also in dem Teich da hinten beim Grundstück, da nisten auch immer Enten. Und kein einziges Entenküken, haben die Nachbarn erzählt, überlebt das, weil jeden Tag wird eins vom Habicht, manchmal sogar 2, kommen verschiedene Vögel, holen sich
Robert
eins.
Robert Habicht, der hat ja jetzt sein Mandat abgelegt.
Richtig, Robert Habicht geht jetzt auch, ne? Ich glaube nach Amerika, an die Uni.
Ja, ach Mann, aber wie schön die Hühner sind da, toll.
Ja, das ist wirklich, also das ist schön und ich hätte deine Hilfe, ganz ehrlich, Ariana, sehr gut gebrauchen können.
Oder?
Beim Hühnereinfang. Aber du warst zu der Zeit im Urlaub. Und jetzt erzähl mir bitte noch, wie es im Urlaub war.
Judith, ich werde es kurz machen, weil Leute mit Kindern, die denken, ah ja, ich weiß, wovon du redest. Aber für alle anderen ist es so, es war unser erster Sommerurlaub mit Baby, also mit kleinem Kind. 1 Jahr alt ist der jetzt. Und wir waren vor einer Weile ja in London, haben Städtetrip gemacht und es ging super. Wir sind einfach 5 Tage durch ganz London gedüst, von morgens bis abends, haben uns alles sightseeing-mäßig angeguckt und haben den da mitgeschleppt. Der hat dann im Wagen seinen Mittagsschlaf gemacht, also das Kind, nicht mein Freund. Und dann ging es abends super spät ins Bett für den. Der geht sonst um 8 ins Bett und dann war es irgendwie so 9:30, 10:00. Ich glaube einmal auch 10:30. Für so ein kleines Kind halt super spät. Und deswegen hat er dann auch gut geschlafen. Und dann kamen wir aus London wieder und meinten, so Reisen mit Kind, das ist ja mega. Also das macht ja total Spaß und ist total einfach. Da ist ja unser Sommerurlaub dann total unproblematisch. Ja, unser Sommerurlaub sollten aber 2 Wochen Erholung und Entspannung auf Mallorca sein. Und als wir ankamen, haben wir dann gemerkt, mit einem Kind durch die Stadt zu flitzen den ganzen Tag, das ist kein Problem. Aber mit einem Kind zum Beispiel am Pool zu liegen und zu lesen, das geht gar nicht, weil der will natürlich wegkrabbeln und Sachen unternehmen, aber der kann da auch nicht am Pool rumkrabbeln, dann fällt er da ins Wasser. Und es war so heiß, also ich weiß, es ist Spanien und Süden und Mallorca, aber das war absurd. Wir waren ganz nah am Meer und das war wie in so einem, kennst du das, wenn man in so einem botanischen Garten oder so in so ein Tropenhaus geht, macht man die Tür auf und dann kommt einem so ein Dampf entgegen.
Ja, hier, wie
und
im Gewächshaus, dann sind es manchmal 55
genau,
Grad.
Genau, wie in einem Gewächshaus, genau. Und das war ein sehr großes Gewächshaus namens Mallorca. Also ich glaube, das war irgendwie nur der Teil der Insel, wo wir waren oder dieser kleine Ort da an der Küste. Es war unfassbar. Man konnte kaum was draußen unternehmen. Und das war für uns ein Learning, dass man die eine Urlaubsart nicht auf die nächste übertragen kann. Also nur weil Städtetrip mit dem Kind gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass sich am Pool entspannen und ein Buch lesen, hätte man auch drauf kommen können. Aber dadurch war es jetzt eher ein 2 Wochen Bespaßungsurlaub für ein Kleinkind, als dass wir uns irgendwie richtig erholen konnten oder so. Ja.
Aber wir haben ja hier im Podcast auch schon mal inspiriert durch eine Zuschauer- bzw. Zuhörerin-Zuschrift über Adults
Only-Hotels gesprochen. Weißt du noch? Weil sie hat uns gefragt, ich weiß nicht mehr genau, wie unser Bestie hieß. Sie hat uns gefragt, ob es eigentlich okay ist, wenn man Urlaub macht. Sie hat Enkelkinder und Kinder, glaube ich, ne, war das? Wenn sie jetzt auch mal Urlaub macht in einem Hotel, wo keine Kinder sind, so Adults Only, um ihre Ruhe zu haben. Und da habe ich ja damals, oder haben wir beide gesagt, wir finden das total okay, wenn man sich dafür entscheidet. Mhm. Und haben auch beide gesagt, dass wir es aber auch total okay finden, wenn es Hotels gibt, wo richtig mit Kids Club Alarm ist und so. Und wenn man das dann weiß, weil es so gelabelt ist, kann man sich dann ja auch entscheiden, was man will. Mhm. Mit Kind oder ohne Kind. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt in Zukunft in ein Hotel gehen würdet, wo richtig Kids Club ist und richtig Alarm, dann könntet ihr doch euren Kleinen da dann vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ich habe ja keine Kinder, aber so stelle ich mir das vor, abgeben mal für 1-2 Stunden und dann ist da große Bespaßung und dann kneten die zusammen und malen die zusammen. Also in meiner Vorstellung, wahrscheinlich sagen die Siebau und Schere die ganze Zeit und krass und weiß ich nicht, aber.
Bastelschere, sagt der ist noch zu klein, der sagt dann immer Bastelschere.
Ja, und das ist ja crazy. Ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht basteln sie ja auch und malen. Und das könnten sie dann ja zusammentun und in der Zeit könntet ihr dann am Pool liegen und relaxen. Wäre das nicht eine Möglichkeit?
Du hast total recht. Ja, absolut. Und diese Lücke, nenne ich es mal, oder diesen Need, den haben natürlich ganz viele Hotelbetreiber und Hotelbetreiberinnen längst entdeckt. Und es gibt ganz, ganz tolle Hotels, die wirklich wunderschön designt sind und ganz tolle Anlagen haben, wo du das machen kannst. Es gibt nur einen Haken und zwar, wir können das noch nicht machen, weil unser Kind zu klein ist dafür. Den kann man noch nicht abgeben. Der kann ja weder laufen noch reden. Der ist ja noch ganz klein. Der geht ja noch nicht mal in die Kita.
Ist das nicht besonders gut dann beim Abgeben? Weil dann kannst du auch nicht zurücklaufen.
Ja, ich muss mir eigentlich bei dir Tipps abholen, Judith. Also man traumatisiert ihn wahrscheinlich stark, indem man ihn einfach irgendwo
erwartet. Ich erwarte jetzt schon wieder es war nicht ernst gemeint.
Ich sag mal so, er reagiert nicht bei jedem Menschen so wie bei dir. Wenn du kommst, streckt er immer seine kleinen Stummelärmchen aus und will unbedingt auf deinen Arm und ist dann ganz, ganz glücklich bei dir zu sein und liebt es. Das ist aber tatsächlich nicht bei jedem so und vor allem der Moment, wo wir gehen, das ist immer schlimm. Aber du hast komplett recht. Ich habe bei Freunden so gesehen, sobald die Kinder so meistens, also 4 ist sehr früh, aber wenn die so 5, 6 sind, dann kann man die eigentlich, ist auch immer kindabhängig, aber dann kann man die oft schon so 1-2 Stunden mal irgendwo abgeben, wenn die offen sind und Vertrauen haben quasi. Das funktioniert dann. Aber mit 1 ist der einfach leider dafür noch zu
aber
klein.
Aber ist nicht mit einem Jahr auch schon sowas wie Kita?
Also genau, aber
euer ist doch auch schon in der Kita, euer Kleiner.
Nee,
Kleiner,
ist er nicht.
Ne?
Wir starten
aber
ja jetzt.
Aber kommt doch jetzt, ne?
Der kommt dahin, genau. Aber erstens, der kennt ja dann die Erzieherin. Das sind ja dann Vertrauenspersonen. Deswegen, also genau, in einem Hotel wäre das ja eine ganz fremde Person.
Ach so.
Und deswegen dauert die Kita-Eingewöhnung auch 4 bis 6 Wochen. Weil man 4 bis 6 Wochen lang jeden Tag ein bisschen länger da bleibt, die ganze Zeit am Anfang noch dabei ist. Wir fangen jetzt gerade damit an. Diese Woche fangen wir damit an. Man ist die ganze Zeit am Anfang dabei. Und irgendwann, so nach einer Woche, geht man mal für 5 Minuten weg. Und wenn das gut klappt, geht man mal ein paar Minütchen länger. Dann geht man mal aufs Klo. Dann geht man mal kurz vor die Tür und kommt wieder. Und die Erzieherinnen sagen immer, so 4 bis 6 Wochen sollte man sich dafür Zeit nehmen und dann kann man sich das ist so ungefähr der Zeitraum, wo man dann damit rechnen kann, dass nach Abschluss dieser 6 Wochen das Kind sich so an neue Menschen und neue Kinder und diese Umgebung gewöhnt hat, dass man die morgens hinbringen kann und nachmittags wieder abholen. Also es ist im Endeffekt tatsächlich wie bei einem Tier, bei einem Hund oder irgendwie so, den man an was Neues gewöhnt. Man kann halt nicht hingehen und die sofort 1 Stunde abgeben, dann traumatisiert man die wirklich. Es dauert halt einfach. Wenn man jetzt 2 Monate im Hotel bleiben würde, dann hätte man erst 6 Wochen Zeit für eine Eingewöhnung und dann könnte man die da lassen.
Wo du über diese Kita-Eingewöhnung sprichst, ich weiß, dass das heute so gemacht wird, weil ich habe Freundinnen, die das so gemacht haben, Freunde, ich habe Mitarbeiterinnen, die das auch über Wochen gemacht haben mit dieser Kita-Eingewöhnung. Aber darf ich jetzt nochmal was sagen, was wahrscheinlich wieder ganz viele beleidigte, empörte Zuschauerzuschriften generiert. Also ich und du doch wahrscheinlich auch schon, also unsere Generation,
ja.
Ich wurde dahin gebracht an meinem ersten Tag von meinem Vater, wurde da abgegeben und wurde dann nachmittags wieder geholt. Und dann habe ich
also bei mir
gesplärt und geschrien und geweint, als mein Vater ging, als er um die Ecke war
habe ich aufgehört und habe mit Eva, die dann meine Freundin fürs Leben wurde, in der Spielecke gesessen und habe mich irgendwie dann zurechtgefunden und akklimatisiert. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht traumatisiert bin. Du als meine Freundin sagst vielleicht, ah, jetzt weiß ich endlich, warum sie diesen
warum
und jenen
so
Schaden hat.
Ja,
möglicherweise
das erklärt tatsächlich
einiges
für mich. Nee, also bei mir war es ein Mittelding und es hat mich, also was heißt traumatisiert, aber ich weiß nicht, ob ich vorher schon so ein Problem mit Loslassen und Trennung hatte, aber ich würde sagen, es hat es auf jeden Fall verstärkt, zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Es war weder dieses Hinbringen und einfach sofort gehen, noch war es 4 bis 5 Wochen. Es war so ein Mittelding, aber es war eine ganz schlimme Zeit für mich. Und in der Kita, wo wir jetzt anfangen, da machen die das auch gerade noch bei einem anderen kleinen Kind, was gerade eingewöhnt wird. Und da ist die Mutter einmal, ich weiß nicht, ob die einen Termin hatte oder so, die waren noch in dieser Eingewöhnungszeit. Das Kind war gerade 3 Wochen zum Eingewöhnen da. Und dann ist die Mutter, hat das abgegeben und das Kind hat geweint, ist auch ganz klein, ein bisschen über 1. Und ich glaube, die Mutter ist dann nicht gegangen, sondern ist nochmal zurück, um zu trösten und nochmal und ist dann einfach gegangen. Und seitdem ist es wohl eine Katastrophe, weil das Kind so eine Angst hat, dass es schon nicht mehr in diesen Raum reingehen will. Also ja, es gibt ja ganz viele so eine Sachen, wo man sagt, ja, das ging früher auch ohne. Früher hatten die Kinder das nicht und das nicht und da wurde das einfach so gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt besser ist, nur weil das früher gemacht wurde. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit der Psyche eines Menschen und vor allem so eines kleinen Menschen beschäftigt, der, genau, unser Kind kann noch nicht mal sprechen und der kann nicht laufen, das heißt, der könnte jetzt nicht hinterherkommen. Ich finde es schon gewaltvoll, muss ich sagen, wenn man ein Kind oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mein Kind da abgeben, das weint, ich gehe raus und ich komme erst in 5 oder 6 Stunden wieder und es gibt keinen Übergang oder so. Das, ja.
Ja, du hast recht. Ich muss auch, also ich bin damals, ich glaube, es gab's gar nicht sowas wie Kita. Ich bin mit 3 Jahren in den Kindergarten
gekommen.
Ja, aber
guck, da warst du schon viel älter.
Und da war ich
ja,
schon
das
älter.
Ist auch nochmal
ja, ja,
ein Unterschied.
Möglicherweise, ja, du hast ja. recht. Möglicherweise ist das ein Unterschied. Weil ist die Entwicklung eines Kindes dann schon weiter? Ich fand das auch doof, weiß ich noch. Aber ich habe mich dann relativ ja. schnell halt umorientiert. Und dann denke ich immer, aber das ist, wie gesagt, ich bin ja auch keine Pädagogin, denke ich immer, aber ist das nicht auch schon irgendwie so ein kleines Learning, dass man dann lernt, okay, Situation ist blöd, finde ich doof, aber ich kann jetzt das Beste draus machen und ich suche mir jetzt eine Freundin und ich spiele jetzt, weißt du, so.
Ja.
Irgendwie denke ich immer, man packt ja auch sein Werkzeugköfferchen fürs Leben auch voll mit diesen Dingen und mit solchen Erfahrungen. Und auch wenn das mal nicht so schöne Erfahrungen waren, lernt man ja daraus, wie man damit umgeht, dass es nicht schlimm ist. Da kommt ja dann immer jemand wieder und auch wenn es mal 4 Stunden doof war und holt einen dann auch ab und so. Und ich weiß nicht, es wird sicherlich Gründe geben, dass man es heute anders macht.
Na, mit 3 warst du ja schon
Menschen,
weiter,
die sich
ne?
damit besser
3-jährige
auskennen.
3-jährige Kinder
ne?
können ja schon ja. sprechen. Das heißt, ja. denen kannst du sagen, Papa bringt dich jetzt hier hin und Papa kommt aber nachher wieder und holt dich ab und dann gehen wir ein Eis essen. Mhm. Aber einem 1-jährigen, mhm. der noch nicht mal ein einziges Wort sprechen
das
kann,
stimmt.
kannst du das
da
nicht
du
sagen.
Recht.
Ja.
Ja, das versteht die Welt wahrscheinlich nicht mehr. Du hast recht, das ist ein Unterschied zwischen 1 und 3 ja. wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich gibt es auch gute Gründe, es bei 3-Jährigen auch nicht so zu machen, wie es bei uns damals gemacht wurde.
Na, das
oder
eine ist halt
sanfter mir.
Und das andere ist mit der harten Keule. Ne? Also du kannst ja mit allem im Leben, was man lernt. Stell dir vor, jemand möchte irgendwie das lernen, auf einer Bühne frei vor 1000 Leuten zu sprechen und hat unfassbare Bühnenangst und komplett Panik. Dann kannst du entweder die Person 4 Wochen lang jetzt ein Seminar machen lassen und Stück für Stück lernen, wie werde ich selbstbewusst. Wie verliere ich meine Ängste? Wie schaffe ich es nicht, den Faden zu verlieren, wenn ich einen Vortrag halten will auf der Bühne? Und kannst du so die Person über 4 Wochen mit dem, wie du gerade meintest, Werkzeug ausstatten und dann sagen, so, und jetzt kannst du dein Wissen anwenden und kannst auf die Bühne gehen? Oder du sagst du der Person, ah, heute erster Tag, du willst es lernen, so, du gehst jetzt auf die Bühne. Und die Person sagt, nee, ich bin aber noch gar nicht so weit. Und dann sagst du, Pech gehabt und schiebst die Person einfach raus. So würde ich das vergleichen mit einfach direkt 5 Stunden alleine lassen oder über 4 Wochen das so langsam aufbauen. Und ja, und ich finde ehrlich gesagt, dass die erste Variante ein bisschen schonender.
Und ich finde, das ist ja so ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ich möchte dir nicht weiter widersprechen.
So machen wir das. Judith, ich habe noch so viele Sachen, die von meinem heißen Kohlen Bild vom Anfang übrig sind. Aber die spare ich mir einfach auf bis zum nächsten Mal. Ich will nur schon mal einen kleinen Teaser sagen. Wir hatten doch vor einer Weile über die Telefonzellen gesprochen und du hattest von einem Hörer oder einer Zuhörerin so ein Foto bekommen von einer Telefonzelle, die ganz absurd an so einem Fluss, an so einem Hafen, Industriehafen, quasi an ein Gebäude rangeklebt war. Und mir hat jemand geantwortet, wie die da wahrscheinlich hingekommen ist. Das erzähle ich aber einfach nächstes Mal. Das erzähle ich nächstes Mal.
Oh nein, ja. Voll der Cliffhanger. So ist es. Wie früher, als man bei Serien wirklich dann eine Woche warten musste und nicht einfach durchbingen konnte, weil man es gestreamt hat. Du sprichst mit jemandem aus einer Generation, der damit durchaus umgehen kann, auch wenn ich es doof finde. Ich warte jetzt eine Woche.
So machen wir es.
Und freue mich auf dich, Ariana.
Und nächsten Freitag hören wir
uns wieder.
Ich
grüße die Hühner von dir.
Ja, sehr gerne.
Und von den Besties. Und wenn unsere Besties Anmerkungen haben zu dieser Folge, ich erwarte da einiges, dann freuen wir uns natürlich auf Feedback. Entweder direkt da bei Spotify, glaube ich, kann man Feedback.
Kann man direkt kommentieren.
In der ARD Audiothek, auf der Instagram-Seite gibt es ja auch immer Postings zu uns. Da kann man auch kommentieren oder auch bei unseren Facebook-Seiten. Und dann gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die weiß Ariana.
Ja, Barbori und Rakas und als Wort geschrieben @swr3.de. Toll, oder?
Auf Wiedersehen.
Nächste Woche.
Auf Wiederhören. Tschüss. Und tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure besten Freundinnen, Kolleginnen oder noch schlimmer Familienmitglieder. Folgt dem Podcast jetzt, dann verpasst ihr keine neue Folge. Sie landet automatisch in eurem Feed.
Und wenn ihr ein Thema habt, bei dem ihr denkt, das müssen Ariana und Judith unbedingt nochmal besprechen, dann schreibt ihr uns einfach an barbori@swr3.de.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR3. Hosts Ariana Barbori und Judith Rakas. Redaktion Anna-Maria Meister, Annika Binger und Christopher Jänert für SWR3. Franziska Malik und Gissi Winkler für Mit Vergnügen. Produktion Gissi Winkler. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Patrick Zahn und Lukas Hambach. Außerdem beteiligt Jo Bischofberger, Marc Bürkle, Lisa Golinski und Maxi Stumm.
Und bevor ihr weiterklickt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Und zwar den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben vom SWR. Ein Podcast, in dem es alle zwei Wochen um die ganz persönliche Geschichte eines Menschen geht. Um Erfolgsgeschichten, Misserfolge, Rückschläge und Wendepunkte im Leben. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen des Nachtcafé-Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört mal rein, wenn ihr nicht gerade Barbori und Rakas hört.